Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bauer und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinhuber. Hallo René.
Ciao a tutti, hallo liebe Follower, ciao fratello.
Hallo, ja, liebe Tifosi, wir haben uns hier versammelt wieder für euch vor den Mikrofonen, weil der erste Spieltag der Serie A endlich gestartet ist am Wochenende. Und ja, es waren schon die ein oder anderen Überraschungen dabei und wir sind froh, dass die neue Runde wieder am Start ist, lieber René. Und wir haben uns dann gedacht, heute zu unserem News-Check, dass wir auf jeden Fall auch auf diese Spiele eingehen wollen. Aber das Ganze richtig knackig und kurz, was ja unsere starke Leistung ist, also was wir so richtig gut können. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen, ne?
Müssen wir fast. Denn es ist jetzt 20.10 Uhr, Montagabend, und wir würden gerne um 20.45 Uhr auch noch Sampdoria Genua gegen den AC Milan sehen. Von dem her müssen wir uns hurten,
wenn wir tatsächlich
was sehen wollen.
Genau, deswegen würde ich sagen, labern wir nicht lange drumherum, sondern lass uns starten mit Hellas Verona gegen die US Sassuolo, also so gesehen Alessio Dionisi, der sein Serie A-Debüt gegeben hat, gegen die Mannen von Eusebio Di Francesco. Lieber René, let's go!
Ja, ganz liebe Grüße gehen hier raus an Steffen Rank. Unser Hellas-Experte war vor Ort im Stadion im Marc-Antonio Bentegodi. Sehr, sehr cool gewesen, hat uns da auch einige Fotos zugesandt. Wer das versäumt hat, kann uns gerne auf Instagram folgen, dann kann sowas nicht mehr passieren. Zum Spiel ein bisschen. Ich habe auch mit Steff natürlich gesprochen und habe das Spiel auch teilweise selbst knapp 60 Minuten gesehen. Hellas prinzipiell gut reingekommen, auch die spielbestimmendere Mannschaft mit den besseren Torchancen. Der Gagliardini der Woche geht an Nikola Kalinic mit einer riesen vergebenen Chance. Ich glaube, es war aus 3 Metern mal an die Latte geköpft. Also Gratulation an dieser Stelle. Aber um ein bisschen auf den Spielverlauf einzugehen, also dann doch überraschenderweise Sassuolo in Führung gegangen durch ein sehr starkes Tor, meiner Meinung nach, von Giacomo Raspadori. Hat da sehr guten ersten Kontakt und schön abgeschlossen. Ja. Dann für Hellas Sicht leider Miguel Meloso holt sich die gelb-rote Karte, was auch durchaus berechtigt war, ist da den Gegenspieler noch meiner Meinung nach absichtlich auf den Fuß getreten. Dann in Unterzahl, Filip Juricic, schön herausgespieltes 2-0, dann natürlich schon richtig schwierig gewesen, aber sie haben sich in Unterzahl, Hellas, nochmal zurückgekämpft mit dem überragenden Mattia Zaccagni. Und dann legte Sassuolo aber nochmal nach mit Hamed Traoré. Die Partie schien entschieden, doch Mattia Zaccagni hat noch einmal mit einem Traumtor kurz das Ding spannend gemacht. So endet das Spiel mit 2-3 für Sassuolo. Lieber Fratello, dein kurzes Statement zu Hellas gegen Sassuolo?
Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass Hellas nochmal zurückkam mit 2 Toren und auch über Zaccagni, der für mich der Mann des Spiels war. Mich persönlich hat aber auch das Nero-Verdi-Debüt von Davide Fratesi gefreut. Er soll ja das Erbe von Manuel Locatelli antreten unter Dionisi. Und ich fand, er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Hat jetzt auch eine starke Saison bei Leihclub Monza hinter sich, falls du dich erinnerst. Da hat er ja groß aufgespielt. Und was ich auch interessant fand, dass Raspadori so als hängende Spitze hinter Caputo eingesetzt wurde. Und ich finde auch, das hat gut geklappt mit dem, ne? Kannst auch hinter der Spitze, nicht nur in der vordersten Front. Und wie du sagst, sein erster Kontakt bei der Ballannahme, wo er das Tor gemacht hat, war überragend. Das sieht so einfach aus, aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer dieser Ball mit einem Kontakt anzunehmen und direkt sich weiter in den Lauf zu legen, wie schwer das ist. Das war ganz große Klasse. Und dann wieder eiskalt vom Tor, und es freut mich dass der ja, neue italienische Nationalspieler da weitermacht, wo er aufgehört hat letzte Saison, ne?
Richtig cooles Debüt feierte auch. Ich glaube, auf die müssen wir ein großes Auge werfen von Hellas. Matteo Cancellieri, im
Ja.
zentralen Mittelfeld, der hat 46 Minuten gespielt und hat es richtig gut gemacht. Das ist ein
Ja.
Mann, auf den wir in Zukunft ein Auge werfen müssen, definitiv.
Yes, werden wir machen. Und dann würde ich sagen, schließen wir auch schon das erste Spiel ab und kommen zum italienischen Rekordmeister. Denn der startet genauso in die neue Saison, wie sie aufgehört haben. Und da konnte mit einem 4-0-Kantersieg gegen den FC Genua.
Kurze
Ja.
Unterbrechung, Rekordmeister sind sie nicht. Du hast es zwar gut gemeint mit ihnen, aber
Habe ich
das ist immer noch
Rekordmeister
Juventus Turin.
gesagt?
Ne? Ja,
Oh, leck.
aber
Aber es
weiterhin
ist gut,
gut
dass
an.
du als kontrollierendes Organ da bist, weil manchmal rede ich Zeugs und merk's gar nicht so. Ne? Wenn ich mir später den Podcast anhöre, denke ich mir, Alter, was hast du da gefaselt? Aber gut, dass du da bist. Also nicht Rekordmeister, sondern der amtierende italienische Meister,
Genau.
das wollte ich eigentlich sagen, startet standesgemäß gegen den FC Genua mit einem Kantersieg durch die Tore von Skriniar nach einer Ecke und ja, Hakan, der mit einem schönen Distanzschuss auf 2-0 erhöht. Dzeko per Kopf und ja, Vidal machte auch noch seinen Treffer, wobei mir das jetzt nicht mehr einfällt, was für ein Tor er da gemacht hat. Aber man kann sagen, Inzaghis Truppe präsentierte sich sehr, sehr spielstark. Ja, eigentlich kann man sagen, alle Neuzugänge setzen schon mal ihre Duftmarken im Inter-Trikot und macht auf jeden Fall Lust auf mehr, dieses Inter jetzt mal unter Inzaghi zu sehen. Und ich fand auch den Schachzug mit Sensi hinter der Spitze, einzigen Spitze Dzeko ziemlich interessant. Ja, das hat schon mehr Spielstärke Inter gegeben, das Ganze. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie Inzaghi dann später auch mit Lautaro nochmal spielen lässt, was da nochmal sich ändert taktisch. Wie ordnest du den Sieg ein, der Nerazzurri, lieber René?
Ja, ist ja schwer zu sagen natürlich, ob jetzt Genua so katastrophal schwach war oder Inter so überragend stark. Das wird man erst in den nächsten Runden sehen. Genua wirkte natürlich schon offen wie ein Scheunentor, riesige Abstände in der Verteidigung. Inter konnte da ganz gemütlich nach vorne kombinieren, waren oft auch ja, der Mittelfeldspieler von Inter hatte da 6, 7 Meter vor sich gar nichts. Also kein Pressing oder gar nichts. Es war von Genua wirklich sehr schwach und bei Inter wirkte alles sehr leicht, schon sehr harmonisch.
Ja.
Sensi habe ich wirklich ganz besonders gefreut, ihn wieder auf dem Rasen zu sehen. Auch mal vom Beginn an gefühlt, seit 3 Jahren wartet man ein bisschen, ist natürlich jetzt übertrieben. Aber so, weil er einfach so krass war, wenn er in Form war, hat mich richtig gut gefallen. Und auch irgendwie krass war es trotzdem für mich, dass Arturo Vidal, ja, der aussortierte Arturo Vidal, kommt 20 Minuten vor Schluss rein und macht dann noch ein Ding. Unten es ist auch noch, also 2 Scorer in 20 Minuten
Die
für
Flanke auf
ein,
Dzeko kam von ihm, ne?
ja, genau, war richtig,
Genau.
richtig nice. Und ja, so haben sich eigentlich die aussortierten Spieler und dann die Neuzugänge gleich mal sehr gut präsentiert, hinten nichts anbrennen lassen. Ja, souveräner Sieg. Wie
Ja.
das jetzt Ganze einzuordnen ist, ist natürlich schwer zu sagen, aber da haben wir in nächster Zeit genügend Zeit. Und was wir im Intro vergessen hatten, da werden wir auch natürlich in unserer Saisonprognose ganz massiv drauf eingehen. Und wie ihr es schon von Calcio Siamo Noi gewohnt seid, das Beste kommt zum Schluss. Und wir machen die Saisonprognose immer dann, wenn der Transfermarkt geschlossen ist. Wir
Genau.
sind durch das auch sehr froh. Bei Udine war das zum Beispiel im vergangenen Jahr sehr, sehr wichtig. Wir hätten Udine vielleicht auf dem Abstiegsrang gebracht und dann sind noch 2, 3 Leute von Watford gekommen, sehr, sehr starke, Diolofeo zum Beispiel oder der Pereira. Und dann hat das Ganze natürlich anders ausgesehen, ist irgendwie sinnlos, eine Prognose zu machen, wenn der Transfermarkt nach 2 Wochen läuft. Von dem her könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein, was wir dann zu Beginn des Septembers daraus zaubern für euch.
Ja, eine kurze Frage habe ich noch zu dir, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Denkst du, Sensi wird der Joaquin Correa von Inter Mailand? Oder sorgt man dann vielleicht doch mit dem Transfer des Gauchos dafür, dass man ihn persönlich dahin holt?
Ich glaube, es ist ein bisschen eine schwierige Situation für Inzaghi, wenn Sensi tatsächlich fit ist und in Form ist. Wie er denn dann, aber er hat halt dann die Qual der Wahl, lieber mal diese Probleme so haben, als wie Probleme, wen man überhaupt bringen kann. Ich persönlich denke mal, dass es nicht darauf hinausläuft, dass Sensi jetzt jedes Spiel hängende Spitze starten wird. Ich glaube eher, dass es dann Lautaro, Dzeko werden oder eben ein neuer Mann, wer das dann auch immer ist, ein Correa eventuell mit Dzeko oder Lautaro, Natürlich ist Sensi immer eine Option, aber ich denke dann eher, dass es vielleicht so drauf hinauslaufen wird, dass Sensi und Cialanolo vielleicht eine Position sich duellieren werden. Das muss man
Alles.
sich dann genau ansehen noch.
Alles klar. Gut, dann lass uns mal direkt die Überleitung zu Lazio finden. Lieber René, dem kannst du dich dann in der Moderation annehmen.
Jawohl.
Yes.
Ja, Saris Mannen haben da zumindest offensiv mal ganz gut abgeliefert, ja.
Ja.
Maurizio Sarri, das sah nach vorne hin schon ganz gut aus. Defensiv jetzt nicht so prickelnd, aber ja, sind auch früh in Rückstand gekommen quasi. Filippo Bandinelli, ja, das ist noch ein Mann, der mir noch nicht so auf der Zunge liegt. Vielleicht kommt das
Er
Ganze.
kommt noch.
Aber ging da früh in Führung, dann aber 2 Minuten später. Sehr, sehr starke Aktion über die rechte Seite. Philippe Andersson, ein neuer Mann, ja, gleich mal geglänzt auf das Kopfballmonster SMS, Sergej Milinkovic-Savic. Dann war es Savic selbst, der mit einem herrlichen Pass, mit einem Doppelpass auf Manuel Lazzari sehr schön eingeleitet hat und Lazzari dann schön abgeschlossen hat. Und dann sogar noch vor dem Pausenpfiff Ciro Immobile mit einem Elfmeter auf 1-3 die Weichen gelegt hat und so quasi dann trotzdem einen ungefährdeten Sieg eingefahren, obwohl sie da schon defensiv ordentlich was aufgerissen haben, Lazio, und gegen einen stärkeren Gegner wird das sicher schwierig werden.
Ja, absolut. Aber ich fand, Empoli hat echt wieder erfrischenden Fußball gespielt, also so wie sie sich aus der Serie verabschiedet haben.
Ja.
So spielfreudig kamen sie zurück. Ich fand, das waren sehr attraktive Kombinationen mit drin und spielerisch fand ich sie auch teilweise besser als Lazio. Also wenn ich bedenke, wie oft die vorm Tor, also wie schön sie sich vors Tor kombiniert haben und dann aber die große Chance dann vergeben haben, das kam 3, 4 Mal im Spiel vor und Lazio war einfach abgezockter. Ne? Einmal eine Ecke, wo Milinkovic-Savic halt, ja, 2 Meter fährt,
Ja.
einfach höher springt als alle anderen. Timing war auch super von der Flanke von
Andersen.
Andersson,
Anders.
genau, von Andersson. Ja, andere dann Elfmeter von Immobile. Ja, das sind dann schon 2 Tore, die aus Standards resultieren. Aber so spielerisch hat mir Empoli wirklich gut gefallen. Und ja, es hat lediglich die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor gefehlt. Und ich bin gespannt auf die nächsten Auftritte. Der Mann von Andrea Zoli.
Andrea Zoli,
Zoli,
na na
schalalalala, Andrea
Andrea Zoli.
Zoli. Ja, macht Spaß. Macht Spaß, der Aufsteiger, definitiv. Gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, bevor wir zum Spiel Torino gegen Atalanta kommen, gehen wir ganz kurz in die Pause, liebe Tifosi, und dann sind wir wieder da mit den weiteren Spieltagen des ersten Spieltags der Serie A in der neuen Saison. Also lüftet eure Synapsen, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel an diesem Spieltag. Und das war Torino gegen Atalanta. Ivan Juric empfing wieder seinen Meister Gasperini. Und ja, wir haben ihn wieder gesehen, René. Den Juric-Faktor, denn dieses Toro, ja, dieser Toro, der war wieder wild. Ja,
Ja, Mara.
der hatte Blut geleckt. Ja, der wollte den Torero auf die Hörner nehmen. Und so habe ich den seit Jahren nicht mehr gesehen.
Boah, also spielerisch, dass Atalanta Bergamo einer gegnerischen Mannschaft unterlegen ist, das sieht man von Haus aus schon selten. Also
Ja.
der Toro war richtig dominant
Ja.
und selten so einen glücklichen Sieg gesehen,
Ja.
muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte auch vom Gefühl her geglaubt, dass eher der Toro das Ding vielleicht noch dreht. Dann also wirklich sehr, sehr glücklich. Es hat auch Gasperini nach dem Spiel gesagt, dass der Sieg nicht verdient war.
Ja.
Also punkten sie ganz wichtig, natürlich, wenn man jetzt schon Champions League Rennen das Ganze nennen will.
Ja.
Aber klar, die Punkte können noch viel wert sein. Und ich muss auch sagen, ich war durchaus von der spielerischen Leiste vom Toro begeistert,
ja,
würde ich fast sagen, und bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Absolut. Um das Ganze nochmal für die Zuhörer so ein bisschen aufzubröseln, Muriel hat die Ladea mit einem genialen Distanzschuss und vor ihm Sololauf in Führung gebracht, war wirklich sehenswert, aber ab da hat man dann auch nicht mehr viel gesehen von Atalanta. Ich glaube, allein die Statistik mit 21-7 Torschüsse für die Granata spricht Bände. Belotti glich dann aus mit einer abgefälschten Bogenlampe, kann man sagen.
Ja.
Und dann war es ja Piccoli, der den Ball aus kurzer Distanz in der Nachspielzeit flach ins linke Eck geschoben hat, nach einer unglücklichen Rodriguez-Kopfballabwehr. Der hat das Ding nochmal scharf gemacht, ja, war unglücklich. Aber ja, Piccoli, ich freue mich für Piccoli, ich halte sehr viel von ihm. Aber er war unglücklich für den Toro und ja, deswegen der Sieg enorm unglücklich aus Sicht des Toros. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu sehen, was mit der Granata noch in der laufenden Saison zu holen ist unter Juric. Vor allem, wenn da noch ein, zwei Neuzugänge hinzukommen, dann kann das richtig, richtig gut werden da seit Jahren mal wieder, ne?
Könnte es, ja. Mal schauen, ob er der Präsident ihn auch in Ruhe arbeiten lässt.
Aber ja, das ist ansonsten, das ist die andere Sache.
Sie ist genauso.
Ja. Genau. Dann kommen wir mal zu zwei Trainern, die in Ruhe arbeiten können. Ja, und das ist zum einen Sinisa Mihajlovic und unseren Pep Guardiola von Salernitana. René, ich überlasse dir die Anmoderation von Bologna gegen Salernitana.
Ja, Fabrizio Castori oder wie er selbst auch sagt, also vor dem Spiel, das mit Guardiola hat man eh schon, aber auf was ich eigentlich raus wollte, Castori hat vor dem Spiel gesagt, die Ausgangslage ist klar, Salernitana muss in jedem Spiel knapp unter einen Punkt holen.
Ja.
Und dachte, wow, okay, das ist eine ordentliche Ansage. Okay.
Ja, ja.
Also er spielt jetzt auf 0,8 Punkte,
richtig.
Denn dann bleiben sie im Schnitt Statistik gesehen oben.
Ja.
Und es war auch, sagen wir, 0,8 Punkte war es auch, so mit einem 3-2.
Also kann man sagen,
ja. Ja, kann man sagen. So, ja, aber okay, wir bröseln das Ganze jetzt nochmal auf für euch, denn es ging bei dem Spiel schon mal wirklich ganz wild los. Ja. Stefan Strandberg bekam in der 33. Minute die gelbe und in der 34. Minute schon gelb-rot und ja, durfte dann raus für Salernitana, also ein Mann weniger. Dann aber in Führung gegangen durch Federico Bonazzoli, durch einen Elfmeter, der wahrscheinlich Man of the Match, Lorenzo Silvestri, glich nach einer
Kniescheiben-Silvestri, Doppelpack, ja, geil.
Genau, Kniescheiben-Silvestri nach Vorlage von Sansone aus.
Ja.
Dann ging wieder die Mannen von Castori in Führung und zwar war es Koulibaly mit 1-2. Und dann der Auftritt des magischen Marko Arnautovic. Verkehr zum Tor gestanden, ein Kontakt, umgedreht, Abschluss.
Boom.
Sehr, sehr schöne Aktion. Ja, was wir natürlich noch vergessen hatten in der Zwischenzeit, ging auch bei Bologna noch ein Mann runter und zwar Roberto Soriano wollte die Kartenspiele, die lustigen, da nicht auf sich sitzen lassen und ging auch noch runter.
Ja.
Dann war es wieder Lorenzo Di Silvestri, hat das Spiel gedreht nach schöner Aktion von Orsolini und zum Ende musste dann auch noch Schauten das Spielfeld mit Gelb-Rot verlassen.
Ja.
Also 5 Tore, 3-mal Rot, nette Geschichte, so kann es weitergehen. Ein ganz, ganz wildes Spiel, muss man sagen.
Ja, definitiv. Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact am Rande. Was heißt Fun-Fact? Eigentlich finde ich es geil. Ich weiß nicht, René, ob dir der Name Petrus Ferdinandus Johannes van Hooydonk was sagt. Auch bekannt als Pierre van Hooydonk.
Hast du was gekokst, oder?
Nee.
Keine Ahnung, was du hast.
Nicht. Was, Alter? Der hat in den 90ern hat der gespielt, bei holländischer Nationalspieler. Der hat für PSV Eindhoven gespielt. Der war einer der... Nee, Feyenoord Rotterdam. Das ist eine Feyenoord Rotterdam-Legende.
Der Hooydonk. Ja, ja, freilich. Und du meinst jetzt, weil der reingekommen ist bei Bologna.
Ja, sein Sohn.
Wer ist das? Ah, sein Sohn.
Sidney van Hooydonk. Ich habe den Namen gesehen, und ich dachte, hä? Ist das sein Sohn? Da bin ich extra auf Transfermarkt gegangen. Ja, das ist sein Sohn. Der Sidney van Hooydonk. Der hat sein Serie A... Debüt gegeben, den haben sie von NAC Breda geholt, ist völlig an mir vorbeigegangen und auf den bin ich natürlich jetzt auch gespannt. Ne?
Sydney van Hooydonk, so muss es auch mal heißen.
Ja.
Geile Kombination.
Geil, ne?
Ja. Wurde wahrscheinlich dort gezeugt, so war das mal eine Zeit lang.
Genau. Aber er sieht gar nicht aus wie sein Vater.
Den kenne ich natürlich schon, aber ich war jetzt auf ganz was anderes gespannt.
Großer.
Ich dachte, du hast irgendwas, weiß ich nicht, oft fällt dir ja, weißt du, wenn dir wieder die Hirnsynapsen zerreißen, dann kommst du ja plötzlich auf ganz andere Themen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es wieder um Fußball gehen wird.
Ach so, ja. Gut, dann verbuchen wir das unter Fun Fact, ja, dass Pierre van Hooydonks Sohn ebenfalls in der Serie A angekommen ist. Und ja, dann lass uns mal zum nächsten Spiel rüberleiten oder gleiten. Und zwar wollen wir jetzt aber mal wirklich zum italienischen Rekordmeister. Mhm. Ja, denn der musste in Udine ran gegen die Cipretta. Und ja, die alte Dame tat sich schwer. Und zwar ging das Spiel nur 2-2 aus. Juve ist eigentlich ziemlich gut in die Partie gestartet. Vor allem Dybala war on fire, ne? Kapitän. Mhm. Kapitän und hat auch direkt das erste Tor gemacht, ziemlich früh. Dann Quadrado, der auf 2-0 erhöhte. Ja, und dann schien ja eigentlich beim offiziellen Comeback von Allegri alles nach Plan zu laufen.
Ne?
Schien es. Bis sich der Torhüter Szczęsny gedacht hat, nö. Nee, das ist mir zu einfach hier. Das läuft nicht. Ich mache das Spiel nochmal spannend. Ne? Und ich glaube, jeder hat gesehen, dass der Keeper der alten Dame einfach scharf auf den Consigli der Woche war. Und der geht ohne Zweifel. Wow. Ohne Zweifel nach Turin.
So verschieden war noch selten eine Wort. Also da ist selbst der Kali, der Gagliardini der Woche für Kalinic grenzwertig, aber der Consigli der Woche für Szczęsny, das ist hochprozentig gebucht. Ja, Wahnsinn.
Ja, wirklich. Ja, ist so. Szczęsny hört auch da auf, ne, wo er letzte, oder fängt da an, wo er letzte Saison aufgehört hat, ist ab, in einem absoluten Formtief immer noch. Habe auch so ein bisschen im Juve-Forum gelesen, da wurde schon ordentlich gegen ihn geschossen. Aber ich denke halt auch wenn wir jetzt unseren Spaß machen über ihn, ne, jeder Spieler kommt mal in Formtief und auch ein Szczęsny wird da wieder rauskommen. Aber war schon bitter, weil es Juve natürlich 3 Punkte gekostet hat. Wobei man aber auch sagen muss, dass Luca Gotti auch tolle Wechsel gemacht hat, taktisch die richtigen Schlüsse gezogen hat, offensiver spielen gelassen hat. Vor allem, ich denke mal, auch diese 2 Tore wären nicht gefallen, wenn Udine nicht so krass gepresst hätte. Ja? Also die sind auch nach vorne gegangen. Und gerade das 2. Tor geht auch natürlich auf das Pressing der Friula. Und das muss man dann auch sehen. Ne? Was ich auch erkannt habe, es war wieder ein vertikales Spiel zu sehen, was ja unter Pirlo zu verloren zu sein schien, ne?
Ja, nach vorne sah das schon frisch und fresh aus. Das waren schon auch gute Kombinationen dabei. Ja. Ja, es ist irgendwie noch nicht das Siegergehen übergeschwappt. Also das hätte es früher unter Allegri nicht gegeben.
Ja.
Juve auch trotzdem mit Riesenchancen. Ich glaube auch 2x Stange, wenn mich jetzt nicht alle täuscht, oder mal Latte dabei gewesen.
Ja.
Dann zum Ende hin in der 94. Minute, dann CR7, der 10-Nagel im Abseits. War natürlich auch ein bisschen Pech dabei natürlich für Juve, aber Udine hat sich das Ganze erkämpft und hat für ihre Verhältnisse das Maximum ausgeholt und hat sich da gut gegengestemmt, die Mannen von Luca Gotti, weil die auch für viele einer der absoluten Top-Abstiegskandidaten sind.
Absolut, ja.
Mhm. Aber um Szczęsny ein bisschen in Schutz zu nehmen, er war in den letzten Jahren eigentlich immer einer der Top 4, Top 5 Torhüter der Liga und jetzt ist es halt mal auf seine Seite geschwappt ein bisschen. Ich denke, es ist da schon zu früh, weil ich auch in diversen Foren gelesen habe, es wird nach Mattia Perin laut geschrien. Mhm. Klar, es ist natürlich auch verständlich, wenn du so ein Torwart auf der Bank hast, dass das gleich mal die Rufe laut werden, aber ja, mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Es war jetzt ein Spiel und da werden wir Szczęsny jetzt noch nicht auf die Tribüne setzen, weil er mal sich ordentlich angepatzt hat, 2x sogar.
Genau, so sieht's aus. Bevor ich das Spiel abschließe, möchte ich noch auf die Wandlung des Luca Gotti eingehen, weil wer ihn so am Anfang beobachtet hat von seiner Körpersprache, da ist er an der Seitenlinie so ein bisschen rumgeschlichen und so ein bisschen gebückte, unselbstbewusste Haltung und dann nach dem 2-2 stand der da. Ich habe dir das Bild geschickt, René, ich habe es auch bei Instagram gepostet. Ja, ohne Scheiß. Der Kerl stand da, als hätte er die dicksten Eier in dem ganzen Stadion, ne? So, du hast ihm das richtig angesehen, dass der sich ultra gefühlt hat, ne? Aber so richtig. Das fand ich so lustig, ich muss voll lachen am Fernseher und deswegen habe ich das Bild auch online gestellt und wollte euch nur auf die Metamorphose von Luca Gotti aufmerksam machen. Und dann würde ich sagen, René, lass uns auch schon zum SSC Neapel rüberwechseln, denn der ja, hat sich dem Aufsteiger aus Venezia stellen dürfen. Bitteschön.
Ja, Victor Osimhen hat sich gedacht, es wird zu einfach gegen Venezia mit 11 gegen 11 und hat dann einmal in der 23. seinen Gegenspieler ins Gesicht gelangt. war natürlich eine harte rote Karte, aber ja, hat er trotzdem nichts verloren. Aber wenn man Fingerspitzengefühl ein bisschen hätte, muss er vielleicht noch nicht runtergehen. Aber auf jeden Fall, der SSC Napoli früh in Unterzahl. Mhm. Aber Venezia hat da irgendwie trotzdem gar nicht geschafft, aus der Überzahl ja, Profit zu schlagen. Mhm. Und Insigne dann sogar noch einen Elfer, den ersten in den Himmel geschossen, dann den zweiten doch verwandelt und Elmas mit einem 2-0 relativ souverän. Ich habe auch mit dem Michi Svoboda, freut mich extrem für Michi und Gratulation an dieser Seite auch nochmal für sein Serie-A-Debüt.
Ja, bravo Michi, bravo. Michi,
der schon zweimal bei uns im Podcast war, wer die Podcasts nicht gehört hat, kann da gerne nochmal reinhören. Wir werden auch im Herbst nochmal einen Termin mit Michi ausmachen, wenn er jetzt ein bisschen das Feeling der Serie A geschmeckt hat. Hat auch 40 Minuten gespielt, meiner Meinung nach eine gute Rolle gespielt, hat auch gesagt, ja, in Überzahl, da muss halt mehr gehen, auch wenn Neapel eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Mhm. Aber ja, der SSC da quasi wirklich problemlos und für mich war Venezia an dem Tag, haben sie wirklich gespielt, wie wenn sie sofort wieder runtergehen möchten. Also da war wenig da, wo ich gesagt habe, das hat Serie A-Niveau. Ich hoffe, dass sich das noch einspielen und einpendelt, aber dieser Auftritt war wirklich sehr, sehr schwach für mich.
Ja, du hast halt das Gefühl gehabt bei Venezia, die sind nur noch Neapel gefahren, um einen Punkt zu entführen. Ne? Also da war nur auf ja, Zerstören des gegnerischen Spiels war die Mannschaft ausgerichtet, das hast du auch richtig gemerkt. So. Ich meine, klar, sie haben es in der ersten Halbzeit eigentlich auch ganz kompakt gemacht. Ja, also sie haben, wie heißt es, Neapel meistens so angelaufen und sich so gestellt, dass sie nur über die Außen kommen konnten und deswegen hat Neapel auch kaum Durchschlagskraft entwickeln können in der ersten Halbzeit. Aber ja, in der zweiten Halbzeit, als sie dann,
wie heißt es in der zweiten Halbzeit, als sie dann versucht haben zurückzukommen, oder was meintest du?
Genau. Als sie in Rückstand geraten waren, genau. Und dann auch mehr Offensivaktionen hatten. Ja, da hatten sie so ihre Probleme im Abschluss gehabt und haben da einfach auch zu wenig draus gemacht. Aber deswegen, wir müssen mal abwarten, wenn der Trainer dann wirklich mal 3 Punkte entführen will, wie Venezia sich dann präsentiert. Weil der Matchplan war einfach nur 1 Punkt entführen mit einem am besten torlosen Unentschieden und dann ist gut. Ja? Ja. Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Spiel, lieber René. Roma gegen die Fiorentina. Mourinho gibt sein Debüt gegen die Viola mit Signore Italiano. Und ja, also ich habe das Spiel enger erwartet. Am Ende wurde es ein 3-1 für die Hauptstädter. Und ja, war natürlich auch unglücklich, dass direkt am Anfang schon Torhüter Bartolome, wie heißt er noch gleich?
Dragowski.
Genau, Dragowski schon rote Karte bekommen hat, weil er Abraham... ja, ich will nicht sagen weggekriegt, aber er hat ihn bei einem hohen Tempo berührt und dann war natürlich die Viola schon früh in Unterzahl, aber ich fand auch spielerisch sah das gar nicht so verkehrt aus bei der Roma, oder? Wie fandst du's?
Absolut, ja. Ich fand doch die eine oder andere Aktion nach vorne ziemlich stark rausgespielt, wenn man jetzt da an die Tore denkt oder auch vielleicht an das letzte Tor, wenn man das rausnehmen will von Shomudorov, ich muss mich an den Namen auch immer noch gewöhnen. Richtig geiler Pass dann in die Schnittstelle, der durchgelaufen ist. Also, es war wirklich eine geile Aktion mit einem schönen vertikalen Ball. Total. Richtig, richtig gut. Also mir hat da Tammy Abraham richtig gut gefallen. Also extrem starke Leistung, individuelle Klasse, er ist schnell, er ist spritzig, hat eine rote Karte rausgeholt, hat noch an die Latte geköpft, 2 Assists. Also schon richtig, richtig gut, aber klar, wenn du nach 18 Minuten schon in Unterzahl bist, das ist halt schon eine richtig lange Zeit. Auch Saniolo wollte dann auch ausgleichen. Also die Kartenspiele waren in dieser Runde wahnsinnig. Ich glaube, 7 rote Karten hat es insgesamt gegeben. Ja, war da ein bisschen ungestüm von Saniolo. Aber die Roma hat sich gut präsentiert, auch offensiv stärker, als was das der ein oder andere befürchtet hatte unter Mourinho. Und ja, macht Bock auf mehr.
Ja. Lustig fand ich es, dass die Mourinho 11 Probleme hatte, als sie in Überzahl war. Ja, das war die schlechteste Phase im Spiel. Aber sobald dann wieder Gleichstand war, dann waren sie wieder stärker. Fand ich ziemlich bezeichnend. Ja. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich fand die Fiorentina nicht schlecht unter Italiano. Auch Mourinho hatte anerkennende Worte gehabt für Italiano. Er hat auch gemeint, wir werden noch viel sehen diese Saison hier von der Fiorentina. Und ich bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wenn man halt bedenkt, dass sie halt auch ja eine halbe Stunde mehr in Unterzahl waren als die Roma, das ist natürlich scheiße, ne? So, das geht dir natürlich auch auf die Substanz. Aber ja, generell muss man sagen, ich kann mir auch vorstellen, René, ich meine, Mourinho hat ja nach vorne nicht die große Spielidee, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht von der Spielidee, die Fonseca den Spielern schon beigebracht hat, jetzt profitiert. Ja, er tut sie jetzt defensiv stabilisieren. Und den Rest haben sie noch, die Automatismen haben sie vielleicht noch von Zecker an den Köpfen, weißt du?
Setzt dann trotzdem viel auf individuelle Qualität und sie haben da vorne halt schon auch richtig viel davon, muss haben man sie halt auch sagen.
Genau. Ja. Kann vielleicht funktionieren, muss man beobachten in den nächsten Runden, aber hat Lust auf mehr gemacht und ja, ich würde sagen, wir könnten eigentlich so rausgehen aus diesem Podcast.
Wir können noch erwähnen, Cagliari gegen Spezia ist gerade zu Ende gegangen. Mit 2 zu 2 trennen sich die beiden. Und ja, den AC Milan haben wir jetzt nicht besprochen, weil sie halt eben auch erst jetzt spielen. Bei Milan jetzt Florenzi unter Dach und Fach. Das vielleicht noch kurz zu erwähnen. Viele Namen schwirren herum. Wenn da was Konkretes ist oder jetzt auch ein Bakayoko wird sehr, sehr groß gehandelt, werden wir das natürlich in der nächsten Woche in dem ausführlichen Podcast dann genauer besprechen, was das für Milan bedeutet würde, für den Kader, wenn jetzt so ein Kaliber noch auf der Sechs dazukommt wie Bakayoko und wer dann vielleicht auch der Mann sein soll für die 10. Vielleicht wird es gar ein Messias.
Ja, das kann sein. Na, das kann sein. Wir werden sehen, was da passiert. Also, alles liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche wieder zu einer wieder längeren Ausgabe, ne?
Genau so ist es. Nächste Woche eine längere Ausgabe und dann
plus seid Patreon-Bonus. Ihr nicht böse.
Patreon-Bonus gibt es auch und dann seid uns nicht böse, es gibt dann übernächstes Mal auch einen langen Podcast. Also 2 lange Folgen aufeinander. Warum? Weil dann der zweite die große Saisonprognose wird und das 2 packen wir nie im Leben in einer kurzen Version. Nee, ihr kennt es ja schon, unser allzeit beliebtes Spiel.
Genau.
Sascha und ich sind schon heiß wie Fett drauf und ich glaube ihr auch, wir werden da auch wieder eine Tabelle hochladen, wo ihr selbst euch in der Story bei Instagram füllt ihr das aus, verlinkt uns dann mit Calcio Siamo Noi postet Person und wir reposten das Ganze dann, wo man dann sehen kann, wo ihr die wie ihr die Tabelle quasi gestaltet und Sascha und ich machen das dann wieder in unserem lustigen Spielformat. Das wird sicher wieder
beste Folge im Jahr eigentlich, ne?
Ja, feier ich selbst voll. Also das weil es richtig Spaß macht.
Genau.
Ja, aber alles gut, klar. Dann gehen wir raus.
Alles klar. Liebe Tifosi, hört uns nächste Woche dann wieder zu einer neuen Ausgabe von Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo e ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.